Gut, ich habe den betitelt mit WLAN, mit ESP Now. Eigentlich ist es aber falsch, es ist eigentlich Funken mit ESP Now. Ich weiß nicht, ob er sonst angenommen wäre, deswegen habe ich WLAN genommen. Ich habe nämlich noch einen zweiten Vortrag eingereicht und da wurde mir gesagt, der Titel ist so nichtssagend, man weiß nicht, wie der Inhalt wird und deswegen wurde er abgelehnt. Man hätte es mir aber auch vorher sagen können, aber ist egal, nur eine Anekdote. Okay, ESP Now. Gut, ein bisschen was zu mir. Ich bin Uwe Berger, steht ja oben dran. Ich komme aus Brandenburg an der Havel, also die Stadt Brandenburg im Land Brandenburg, die nicht die Hauptstadt von Brandenburg ist. Also eine Brandenburger Linux User Group. Wir sind zurzeit noch ein eingetragener Verein. Ich sage zurzeit noch, weil es gibt ein paar Stimmen, wo gesagt wird, wollen wir den nicht auflösen, weil angeblich der Vereinsverwaltungsheader so groß ist und dass das die Leute nicht schaffen. Schade wäre das, weil ich bin einer von denen gewesen, die vor 20 Jahren diesen Verein aus der Taufe gehoben haben. Aber das werden wir nächsten Monat diskutieren. Aber es gibt eine Braluk. Wir machen einmal pro Monat einen Stammtisch. Ich werde nachher im Lightning Talk ein Stammtischprojekt vorstellen. Also wer nachher um 17 Uhr Zeit hat, ich glaube V1, wird es noch einen kleinen Lightning Talk zu einem Stammtischprojekt geben von mir. Gut, ansonsten, ich bin Softwareentwickler, Softwarearchitekt, Senior Consultant, keine Ahnung genau, in irgendeiner Firma, die Druckmaschinen herstellt, die auch ein Zweigwerk in Brandenburg haben. Jetzt könnt ihr alle gucken, was das für eine Maschinenbaufirma ist oder Druckmaschinenbaufirma ist. Ich löse mich da gerade selber ab. Also wir haben 40 Jahre lang, ich bin 35 Jahre lang in dieser Firma, ein eigenes MES-System geschrieben. Also Manufacturing Execution System oder früher nannte man das Produktion, Planung und Steuerung. Also wie kriegt man irgendwie so irgendwelche komischen Kisten an die Maschinen, termingerecht, wie werden die transportiert, also noch ein bisschen Logistikkomponente, BDE. Und das haben wir alles selber programmiert, 40 Jahre lang. Logischerweise zu 120% für genau die Abläufe abgestimmt und programmiert. Und jetzt hat das Management festgestellt, oh, alles alte Knacker und auch Damen sind dabei, die gehen ja bald in Rente. So, da muss ich jetzt noch dazu sagen, wir haben dieses MES-System auf einer Hardware-Plattform implementiert, die nicht so ganz zeitgemäß ist. Tandem-Computer, kann da mit jemand irgendwas anfangen oder mit HP Nonstop. Wir haben Tal programmiert und COBOL, die sind immer noch in Tal und COBOL. Und find mal jemand, junge Leute, die sowas programmieren wollen. So, und deswegen kamen wir jetzt gerade auf die Idee, oder das Management kam auf die Idee, Standardsoftware einzuführen. Bei Standard-MES-Systemen wird es wahrscheinlich bei ein paar Leuten klingeln, was das sein könnte. Und das wird wohl so die letzten paar Jahre in der Firma sein, mit dem Zeug, wo ich mich da rumschlagen kann. Nur so mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Weiß jemand, wo das ist? Echt nicht? Ja? Das ist die Akropolis, der Eingang. Ich habe dieses Bild einmal, damit bei meinem Face da drauf ist, genommen. Wenn jemand Athen besuchen möchte und kein volles Athen erleben möchte, dann machen wir das zum Jahreswechsel. Also ich war mit dem Jahreswechsel dort gewesen mit meiner Frau. Also man sieht dort die paar Leute, also auf der Akropolis war es leer gewesen. Wir waren, ich glaube, den Silvestertag waren wir auf der Akropolis. Also ich kann es nur empfehlen, wenn man nach Griechenland will, Athen besuchen will, nicht im Sommer, ist eh viel zu heiß und viel zu voll, sondern im Winter. Und ist auch wunderschön. Gaststätten sind leer, Akropolis leer, Akropolis Museum ist auch so eine Geschichte, die man sich unbedingt angucken muss. Alles leer, voll cool. Und ich bin leicht bekleidet, es waren 20 Grad gewesen. Gut, aber nur so nebenbei. Motivation zum heutigen Vortrag. Weiß nicht, ob schon mal irgendjemand bei Vorträgen von mir war. Ab und zu beschäftige ich mich mit komischen Wetteraufzeichnungen, Sensoren. Und die müssen irgendwo autark sein und so eine Geschichten. Und ich habe jetzt schon mehrere Evolutionsstufen von Sensormodulen hinter mir. Und ich ärgere mich dann immer, wenn es dann so eine Aussetzer gibt. wie dort, dort, darum sieht man sie dann auch, wenn man genau hinguckt. Das soll man dann, wenn die Batterie alle ist. Und ich es nicht mitbekommen habe, weil ich vielleicht in Athen war. Ja, oder im Urlaub oder keine Ahnung. Ja. So, und deswegen experimentiere ich dann immer so alle Jahre oder alle drei Jahre mal mit neuer Hardware rum, die vielleicht stromsparender ist. Und daher resultiert auch dieser Vortrag. Weil wo meine Messbarstation ist, also die ist nicht optimal angebracht, falls jetzt irgendjemand sich beschweren will. Die ist dort hinten an diesem Schuppen angebracht. Da ist aber kein Stromkabel drin. Und meine Frau würde ganz böse gucken, wenn ich dann plötzlich diesen Rasen da aufbuddeln würde, um Strom hinzulegen. Und das ist dann immer eben halt so mein Problem. Gut, mittlerweile sind es jetzt drei Evaluationsstufen, die ich da irgendwo mal implementiert habe. Vor 10, 15, vielleicht ein Jahr, das hatte ich nicht geschrieben, nee. Bestimmt schon 15 Jahre her, habe ich mal so eine Art Mega genommen, so einen stromsparenden, nee, da gab es die noch gar nicht, die waren noch gar nicht stromsparend, aber so ein ISM-Funkmodul genommen. Das ist dann irgendwann mal leider kaputt gegangen, weil das war bis jetzt das stromsparendste, was ich hatte. Aber dann dachte ich irgendwann, okay, kaputt gegangen und was Neues einfallen lassen. Und dann war dann gerade so die Ära, fing dann so die Ära das ESP an. Das war so, ja, egal. Habe ich dann angefangen, mit einem ESP rumzuspielen, mit WLAN. Und dann ist dann dieses zweite Bild dort mit diesen drei Akkus entstanden. Ich werde auch noch ein bisschen über das Ding erzählen, bevor wir dann zu ESP Now kommen. Und genau die dritte Evolutionsstufe wird dann im Prinzip der Inhalt dieses Vortrags werden oder der Hauptinhalt dieses Vortrags werden. Diese Akkus, die man da sieht, die werden natürlich auch noch geladen durch ein kleines Solarmodul, geschützt durch eine Diode, dass es keinen Rückstrom gibt. Aber dieses Solarmodul ist nur so groß und ich will es auch gar nicht größer haben. Und ja, im Winter ist immer ein bisschen doof, dann reicht es nicht. Okay, gut, also was ich erzählen will, habe ich jetzt schon gerade ein bisschen erzählt. Fangen wir einfach jetzt mal mit diesem ESP8266 an, der wirklich im Wi-Fi-Netz war, also wirklich das offizielle Wi-Fi gemacht hat. Ja, also die Firmware ist so geschrieben, vom Deep Sleep Sensoren, vom Deep Sleep aufwachen nach, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten, Sensoren initialisieren und das ganze Zeug, was er da gemessen hat, zu irgendeinem Access Point zu senden, also zu irgendeinem Server zu senden, also MQTT wird dort gesendet und dann geht er wieder in Tiefschlaf. Sind diverse Sensoren dran, über die Stromversorgung habe ich schon ein bisschen was erzählt, wie die Firmware funktioniert, habe ich erzählt. Und da war mir aber schon bewusst, da fließt eine ganze Menge Strom. Ja, also wer so ein ESP-Modul kennt, wer die Datenblätter liest, wer vielleicht noch ein bisschen im Internet recherchiert, der sieht da Werte, also gerade wenn das Ding dann so sendet, größer 180 mA, keine Ahnung, nicht ständig, aber doch. Und dachte ich mir, okay, mache ich mal bei dieser Geschichte so eine Strommessung über die Zeit. Das ist das Equipment dazu, was ich da vor 5 Jahren, 2020 stand da gerade auf der Vorfolie, habe ich gesehen. Das war so Corona-Zeit, da hatte ich viel Zeit gehabt und deswegen habe ich dann auch so einen Blödsinn gemacht. Das ist dann das Equipment, wo ich den Strom über die Zeit gemessen habe. Also da ist so ein INA 219 drin, mit dem kann man Strom messen vor allen Dingen. Da ist so ein Schandwiderstand drin, ist da unter diesem grünen Konnektor ist dann dieser 0 Ohm Widerstand drin und der Spannungsabfall wird gelesen und daraus kann man dann den Strom berechnen. Das ist die eine Geschichte, das habe ich im Prinzip in die Versorgungsleitung reingeschaltet, das Ding. Und die zweite Geschichte war gewesen, ich habe an wichtigen Punkten in der Firmware ein GPIO getoggelt. Damit ich weiß, jetzt ist es an der Stelle, ist es an der Stelle, ist es an der Stelle. Und genau über diese Zeit, mit einer Abtastrate von ungefähr einer Millisekunde, steht auch, glaube ich, da, habe ich dann den Strom gemessen, aufgezeichnet mit dem Raspberry, beziehungsweise ich glaube sogar noch mit dem zweiten ESP und gleichzeitig auch diese Impulse mir abgespeichert, nach wie vielen Millisekunden die gekommen sind seit Start. Und dann kommt dann genau so eine Kurve dort raus. Ich werde diese Kurve auch gleich ein bisschen erklären, aber das ist im Prinzip das Ergebnis von dieser Messung, die ich da mit meinem Equipment gemacht habe. Die roten Striche, die man schlecht hinten sieht, das sind jetzt so diese Messpunkte, wo wichtige Ereignisse aufgetreten sind. Also ganz vorne vielleicht nur, auf den Rest gehen wir dann ein. Hier wird der ESP gerade angeschaltet, der initialisiert sich ein bisschen, es wird WLAN gleich ausgeschaltet übrigens. Und hier geht es dann erst spannend los. So eine Punkte, so ein Ereignis habe ich im Prinzip dann abgespeichert als Timestamp und ein bisschen analysiert. Und das war auch ganz interessant gewesen, weil man konnte natürlich auch optimieren dadurch. Der Flächeninhalt unter dieser Kurve ist dann im Prinzip der Energieverbrauch. Also man muss ein Integral bilden, keine Ahnung, oder Difference, nee, Integral ist das, ne? Wie auch immer, kann man auch anders berechnen. Ich habe mir dann nochmal so eine Diagonale da reingebaut und war im Prinzip auf der zweiten XY-Achse dann die Beschriftung, aber ist uninteressant jetzt für den Vortrag. Aber gucken wir uns mal diese einzelnen Abschnitte an. Also ganz vorne hatte ich erklärt, wird der ESP eingeschaltet, WLAN ausgeschaltet und dann wird es interessant. In der Firmware, die ich da geschrieben habe, es gibt übrigens dann zum Schluss links, wo man diese ganze Firmware sieht und sich mal angucken kann. Der erste Strich, also der linke Pfeil, ist das links? Ja. ist die Initialisierung der Sensoren. Also da war jetzt mehrere Temperatursensoren drin, Feuchtigkeitssensor, Drucksensor, Helligkeitssensor, das war's schon. Aber es sind so 4, 5 Stück, keine Ahnung. Und die brauchen eine Weile lang zum Initialisieren. Und ab dem zweiten, der zweite Pfeil ist dann der Zeitraum, wo dann tatsächlich die Messungen stattfinden. Warum so lang? Es gibt zum Beispiel dieser Lichtsensor. Der braucht eine Weile, bis man überhaupt erstmal zum Beispiel ein vernünftiges Ergebnis bekommt. Ja, da muss eine Weile lang, glaube ich, ein Kondensator aufgeladen werden. Und man sollte den, was weiß ich, nach x Millisekunden erst auslesen, bevor man ein vernünftiges Ergebnis bekommt. Dann hatte ich da, glaube ich, so ein SAT21 drin. Ich habe da irgendwo gelesen, da ist irgendwie so ein Heizdraht drin, der erstmal auf Temperatur gebracht werden muss. Das dauert auch eine Weile. Und deswegen kommt diese... Ja, was sind das? Was habe ich hingeschrieben? 600 Millisekunden zustande. Also Initialisierung der Sensoren und Messen der Messwerte. Diese Zeit, die da steht, das ist abhängig natürlich von den Bibliotheken. Ich habe da eine ganze Menge gelernt, auch jetzt bei der dritten Evolutionsstufe. Da habe ich es ja nämlich nochmal extrem minimieren können. Ist wirklich abhängig von den Bibliotheken. Also die man da verwendet und von Angstdelays in den Bibliotheken. Ja, also ich habe da tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Sensor das war, habe ich mich gewundert. Also da hatte ich dann auch diese Trace Points dann auch nochmal nur um diesen Sensor gepackt zum Initialisieren und Messen. Da dachte ich, warum kommen da konstant 100 Millisekunden zum Beispiel raus? Da habe ich im Quellcode nachgeguckt. Ja, da sind Angstdelays drin gewesen. Immer so mal Delay 10, mal Delay 20. Obwohl es dort einen Interrupt-Pin gab, den man abfragen konnte, wenn der Sensor fertig ist mit Initialisieren. Also diese Bibliothek habe ich dann zum Beispiel umgeschrieben. Und das sind so die Punkte, was man dabei so lernt. Ja, und bei der dritten Geschichte, dann, wo ich dann ESP im Auge gemacht habe, da hatte ich dann noch mal diesen Lichtsensor mir genauer angeguckt. Hatte ich dann auch interessante Effekte gehabt, die ich hier zum Beispiel noch falsch gemacht habe. Gut. Sensoren. Jetzt kommen wir aber eigentlich zu dieser eigentlichen Datenübertragung. Wer kennt denn das? Oder wer kennt das nicht? Machen wir es andersrum. Ach, okay, brauche ich es nicht erklären? Oder OSI-Schichtenmodell. Weil wir wollen ja eine Netzwerkübertragung machen. Wir wollen ja Daten übertragen. Und da gibt es ja dieses kluge OSI-Schichtenmodell, was da anfängt unten mit der physikalischen Ebene, mit der Sicherungsschicht, mit der Vermittlungsschicht, mit der Transportschicht. Auf der rechten Seite sind mal so ein paar Beispiele von Protokollen aufgeschrieben. Also es muss nicht immer nur ein Draht sein, es kann auch ein Turkenring sein, es kann auch eine serielle Verbindung sein, also ganz unten die physische Schicht, darauf aufgesetzt eben immer weiter die Schicht, es wird immer weiter abstrahiert, es werden Protokolle aufgesetzt, bis wir dann irgendwo oben bei FTP, DNS, bei DHCP, bei MQTT oder was weiß ich da irgendwo gelandet sind, HTTP, HTTPS und so ein Zeug. Ja, das ist dieses OSI-Schichtmodell. Dieses Bild mal einfach mal in Erinnerung behalten. Das kommt jetzt in 4 Slides, glaube ich, nochmal aus einem ganz bestimmten Grund. Aber vielleicht mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Irgendwie ist hier trockene Luft, Mensch. Okay, weil jetzt wollen wir uns genau diese Geschichte mal angucken. Diese Abschnitte, diese 120 Millisekunden, das ist allein nur am Access Point anmelden. Und das Sync ist schon optimiert. Ich hatte mir ja in der Firmware so eine Geschichte reingeschrieben und habe gesagt, okay, merkt ihr die MAC-Adresse des letzten Access Points, dann versuchst du es erstmal mit der und wenn du den nicht findest, dann nimmst du erst einen anderen. So, und das ist im Prinzip schon so ein optimierter Abschnitt. Allerdings erstmal nur bis hier. Weil was hier passiert, weiß ich immer noch nicht, nach 5 Jahren. Aber 120 Millisekunden, oder wenn man das wegnimmt, sind es trotzdem immer noch 300 Millisekunden. Das ist extrem viel und wir wollen ja Strom sparen. Ja, wir sind da irgendwo bei 80 Milliampere und noch höher. So, ja, was passiert da? Er muss den Access Point suchen, er muss sich an dem Ding anmelden, er muss, also irgendwie wird dann auch Protokoll ausgetauscht, so, dann will das Ding vielleicht noch eine IP-Adresse haben, fragt einen DNS-Server, einen DHCP-Server und all dieser ganze Quatsch, der da passieren muss. Alles, was so ab der dritten Schicht in diesem OSI-Schichtenmodell ist, das läuft da ab. Ja. Gut. Ja, weiß jemand, was ein ESP in diesen 900 Millisekunden macht? Also ich habe diesen Vortrag schon 2-mal gehalten. Mir konnte es bis jetzt noch keiner erklären. Nicht? Okay, bin ich beruhigt, bin ich nicht allzu doof. Also ich weiß es nicht, also da macht das Ding einfach gar nichts. Ja, da kann man Tracepoints setzen, wo man will. Passiert nichts, keine Ahnung. Gut, das Letzte ist dann vollkommen uninteressant, weil es sind dann nur noch 21 Millisekunden. Klar, der Stromverbrauch ist entscheidend, 130 Milliampere. Das ist dann also die Geschichte dann am Broker anmelden. Auch da muss er erstmal wieder die IP-Adresse des Brokers ermitteln, bla bla bla. Sein Protokoll da losschicken, also seine MQTT-Nachricht losschicken. Und wenn ich dann vielleicht noch ein Quality of Service 1 oder 2 mache, dann geht auch noch ein bisschen Telegram-Verkehr hin und her. MQTT ist ein Begriff, Quality Service ist auch ein Begriff, okay, dann brauche ich es nicht weiter erklären. Gut, also wir kommen dann irgendwo in der Summe auf 1,9 Sekunden, glaube ich, wenn man diese komischen Batterien, die man da gesehen hat, nicht lädt, dann dauert es ungefähr, also ich glaube, ich sende da, ich mache da noch eine zu geringe Abtastrate oder habe eine zu geringe Abtastrate gemacht. Ich habe, glaube ich, 2,5 Minuten genommen. Aber man kommt dann eben halt nur, trotzdem das Ding immer im Deep Sleep ist, nur aufgeweckt wird und seine Messung macht, wie dann Deep Sleep geht, hält so ein Akku vielleicht 1,5-2 Monate, länger nicht. Also es waren jetzt meine praktischen Erfahrungen. In der Theorie ist es was anderes. Bei mir hat es nur so lange gehalten ungefähr. Und dieses kleine Solarpanel da dran, ja, das verlängert es vielleicht nur ein bisschen, aber das ist auch nicht so toll. Na, alle 2,5 Minuten. Also alle 2,5 Minuten wird er aufgeweckt. Also die Frage, wie häufig versendet er die Pakete? Alle 2,5 Minuten wird er aufgeweckt, also durch diesen internen Timer initialisiert. Also dann läuft dann genau diese Routine durch, die ich da jetzt gerade mit diesem Diagramm zum Beispiel ein bisschen so visualisiert habe. Genau. Und dann geht er wieder schlafen und dann nach 2,5 Minuten wieder. Und er ist eben halt diese 1,9 Sekunden wach. Ja? Also genau. Ja, also einmal so das ganze Diagramm durch, das sind hier irgendwie so, hier sind 1,9, also 1900 Millisekunden, 1990, sowas in dem Dreh. Okay. So, also brauchen wir was Schickeres. ESP Now, dachte ich mir dann. Es gab da irgendwie mal so ein Elektromagazin voriges Jahr, was ich im Zeitschrift beim Zeitschriftenhändler gesehen habe und mir trotz des großen Preises dann doch gekauft habe, weil mich der Inhalt interessiert hat und ich nicht so dastehen wollte vor dem Regal und durchblättern wollte, sondern ich wollte es mir in Ruhe angucken. Das war ein Sonderheft gewesen, insgesamt über ESP Now. Also ich hatte es jetzt nur vergessen, es wurde abgefragt, ob man hier irgendwelche Literatur angeben kann, die dann verkauft wird. Ich hätte es dort angeben können, dann hätte man diese Hefte vielleicht vorne an dem Buchstand erwerben können. Aber egal, es gibt ja jetzt einen Vortrag darüber. Genau, deswegen unterhalten wir uns jetzt über ESP Now. Gut. Was ist ESP Now? Also Entwickler ist der Hersteller von diesen ESP-Chips, also Expressive Systems. Es ist leider ein proprietäres, drahtloses Kommunikationsprotokoll, nur für diese ESP-Chips. Also gibt es auf anderen Funkchips gibt's das nicht. Ist auch nicht implementiert. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die Quellen dafür offen sind. Ich bin sogar der Meinung, die sind nicht mal offen, diese Quellen, für genau dieses ESP-Gedönse. Also deswegen habe ich auch proprietären geschrieben. Ist ein Peer-to-Peer-Kommunikationsprotokoll, also von Punkt zu Punkt. Und es ermöglicht eben halt, meine Hoffnung, und das wird sich auch bestätigen hoffentlich, eine stromsparende, schnelle, direkte Kommunikation zwischen ESP-Geräten. Ohne weitere Infrastruktur. Ohne weitere Infrastruktur heißt also ohne Access Point, ohne einen DNS-Server, ohne einen Router, ohne einen Gateway, ohne keine Ahnung. Also wirklich nur von ESP zu ESP. Ja. Und jetzt kommt dieses Bild wieder. Sprich also, dieses graue Kästchen dort, wo es ESP Now steht, das macht alles diese Libraries von Expressive für ESP Now. Also es fällt alles weg. Ich habe kein Problem mehr, irgendein Access Point, der total langsam ist, weil die Fritzbox schon wieder ausgelastet ist, keine Ahnung. Ich habe kein Problem, der DNS-Server wird nicht erreicht oder sowas. Das macht alles diese Zugriffsschicht. So, wie funktioniert das? Oder noch ein paar Kennzahlen. Funktionieren, kommt gleich später. Also man erreicht da so Datenraten, das ist jetzt mehr oder weniger nur Datenblatt, was ich jetzt hier vorlese. Könnte eigentlich auch jeder selber lesen. Mal gucken, ob wir dadurch sparen könnten. Nö. Also 1 Megabit pro Sekunde, also schon relativ schnell. Reichweite, das ist so eine Geschichte, da habe ich auch ein paar Experimente gemacht in den Datenblättern oder was man so im Internet liest. Typisch 200 Meter im Freien, okay. Bei bestimmten Konstellationen von bestimmten Modulen und bestimmten Antennen kann es mal mehr oder mal weniger werden. Also eher weniger, ich habe die 200 Meter nie erreicht, aber ich brauche nur 30 Meter und ich muss nur durch eine Wand durch und das funktioniert. Die Wand ist auch keine Stahlbetonwand, wie bei Neubauten oder sonst was, sondern das ist schon okay. Sehr geringe Latenzen, zwischen 1 und 5 Millisekunden, das werden wir dann auch gleich nochmal sehen. Stromverbrauch sehr gering, ich habe da jetzt keine Zahl geschrieben, weil das ist ja immer gerade abhängig, in welchem Zustand der da gerade ist, ob er was sendet. Beim Senden wird er mit Sicherheit immer noch 180 Milliampere verbrauchen. Entscheidend ist ja nur, wie lange er das verbrauchen muss. Ne? Ein bisschen Nachteil ist natürlich, man kann nur Datenpakete mit Nutzdaten von 250 Byte verschicken und man kann maximal 20 Partner in so einem Netz haben. Die Möglichkeiten, wie man, also die Netzwerktopologie, das ist einmal unidirekt, also ein Sender, ein Empfänger, der Sender sendet zum Empfänger und das war's dann. Da gibt es dann diese ganzen Geschmacksarten noch. Es kann auch ein Sender mehrere Empfänger sein oder mehrere Sender und ein Empfänger, es geht alles. Also unidirekt, aber immer nur in eine Richtung. Und das andere, bidirektional, geht natürlich auch. Ja. Gut, jetzt kommen wir mal ein bisschen dazu, wie wendet man das Zeug an oder wie programmiert man das? Es werden jetzt 3-4 Folien, glaube ich, kommen mit Quelltext. Ich werde da relativ schnell rübergehen. Ich werde nur ein paar Besonderheiten dort erzählen. Den ausführlichen Quelltext, da gibt es nachher dann eine Quellenangabe auf meinem Git-Repository. Da kann man sich das dann in Ruhe angucken. Implementierung oder eigentlich sind das dann mehr so Wrapper auf die Expressive-Bibliothek. Gibt es logischerweise unter dem SDK von Expressive. C++, in Klammern Arduino oder auch andersrum, wie man es möchte, MicroPython. Wer hat schon mal ein ESP mit Lua programmiert? Ah, cool, gibt es da gar welche. Habe ich mal einen Vortrag drüber gehalten, vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Man kann ein ESP auch mit Lua programmieren. Das war für mich damals mal der Anlass gewesen, Lua ein bisschen zu lernen. Coole Geschichte. Und dafür gibt es aber auch Module, mit denen man ESP auch machen kann. So, die Beispiele, die jetzt kommen, das ist eine jeweils immer eine unidirektionale Verbindung, also ein Sender, ein Empfänger. Es ist jetzt in dem Quellcode, den man sieht, immer ein ESP8266. Zum ESP32 sieht das ein bisschen anders aus, aber die Systematik ist die gleiche. Da heißen bloß ein bisschen die Funktionen ein bisschen anders oder andere Parameter. Aber das findet man dann schon im Internet. Beziehungsweise ich habe jetzt, aber da komme ich dann noch drauf zu, ein Modul verwendet, wo ein ESP32 drin ist. Da will ich jetzt zwar nicht den Quelltext dann zeigen, weil es würde ein bisschen komplizierter werden, weil dieses Modul noch was anderes macht. Aber es geht. Also einfach gucken im Quelltext, bla und so weiter. Die Links da unten, weil jetzt gerade jemand fotografiert hat, sind nicht die Links zu meinem Repository. Die kommen erst ganz hinten. Die beiden Links, das war so ein bisschen für mich der Ausgangspunkt von meiner Experimente. Also gerade der untere Link ist ganz interessant. Da ist so ein bisschen Praxis und wird noch ein bisschen beschrieben, wie man das alles handhaben muss. Und oben, das ist, glaube ich, so mehr die offizielle Expressive Doku. Gut. Ein Sender. Man muss hier entsprechende Module einführen. Also das ist jetzt C++ bzw. Arduino. Also man muss die entsprechenden Module einbinden. Also das ESP Bla, Wifi oder also ich glaube beim ESP32 heißt es dann glaube ich nur noch Wifi. Oh, egal, findet man schon. Und vor allen Dingen ESPNOW.h, also die Header-Datei. Und ja, jetzt kommt eine große Besonderheit. Das ist der Sender. Der Sender muss die MAC-Adresse des Empfängers wissen. So, deswegen wird sie hier deklariert. Gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Da steht eine ganz komische MAC-Adresse. Ja, 01234 bis C. Man kann natürlich auch die wirkliche nehmen, die er von der Firmware kriegt. Aber man kann, das wird man auch später, glaube ich, in dem nächsten Beispiel sehen, man kann diese MAC-Adresse natürlich ändern. Hat den großen Vorteil, wenn der Empfänger dann mal ausfällt, muss man dann nicht erst wieder die MAC-Adresse auslehnen, alle seine Sender wieder neu programmieren, sondern man nimmt eine, wie zum Beispiel diese bekloppte hier, oder eine andere schöne, die man sich merken kann und initialisiert man seine Empfänger damit. Also MAC-Adresse ist wichtig, weil ESPNOW basiert auf MAC-Adresse. Das ist so die zweite Schicht in diesem ISO-OSI-Schichtenmodell. Dann deklariert man noch eine Callback-Funktion. Ich habe sie jetzt hier mal OnDataSend genannt. Also sprich, die wird angetriggert, wenn Daten gesendet werden. Wir sind ja beim Sender. Ja, und dann wird das ganze Zeug initialisiert. Also man bringt den ESP in den Station-Mode. Man initialisiert das ESPNOW, man sagt, welche Rolle dieses Modul gerade bekommen soll. In dem Fall ist es der Sender. Gibt die Callback-Funktion an, also registriert die. Ja, und dann kann man schon lossenden. Da unten die letzte Zeile, das ist das Senden. Der Empfänger sieht dann nicht ähnlich aus. Also klar, man muss die gleichen Module wieder einbinden. Hier taucht jetzt wieder die gleiche MAC-Adresse auf. Irgendwo wird dann diese MAC-Adresse dann auch gesendet jetzt hier. Genau in der Zeile, wo MAC-Adresse setzen steht im Kommentar. Da setze ich die jetzt drauf. Ja, und ansonsten auch wieder Station-Mode. Kanal setzen. Habe ich, glaube ich, hier vergessen zu sagen. Irgendwo ist der Kanal, genau. Also man muss auch den Kanal festlegen, über den gesendet werden soll. Das war jetzt der Sender, beim Empfänger ist es natürlich dann wieder auch, muss der gleiche Kanal sein. Und dann initialisiert man wieder und kann empfangen. Also dieses, da sollte man dann vielleicht so einen Endlos-Loop reinbauen, weil wenn was kommt, wir haben nämlich wieder eine Funktion, eine Callback-Funktion, diesmal heißt sie onDataReceive deklariert. In der letzten Zeile wird sie dann registriert. Wenn Daten ankommen, dann wird genau diese Funktion angesprochen. Und das ist ganz hilfreich. Entweder macht man mit dem ESP noch was anderes oder man wartet, bis was kommt und dann legt man erst los. Irgendwas Kompliziertes, Carla, erzählt, wo jetzt Fragen aufgetreten sind? Denke nicht. Eigentlich alles easy. Okay. Gut. Ja, jetzt haben wir einen Sender, wir haben einen Empfänger. Die schicken sich da irgendwas zu. Das sind maximal 250 Byte. So was brauchen wir. Jetzt brauchen wir ein Gateway. Wir müssen das Medium wechseln. Ja, ESP Now ist ja nur für ESP. Sprich also, ja, vielleicht will ich auf Ethernet, vielleicht will ich auf WLAN. Wir brauchen also ein Gateway. Also Definition eines Gateways lese ich jetzt nicht vor, steht da oben. Ich habe es auch mal bildlich mal versucht, ein bisschen zu skizzieren. Und der Medienbruch oder der Medienwechsel findet dann eben halt genau in diesem gelben Kästchen statt. Sprich also, ich gehe auf Ethernet, ich gehe auf eine serielle Schnittstelle, ich gehe auf Glasfaserkabel, auf Ultraschall, irgendwas, irgendein anderes Medium. In unserem Fall vielleicht sinnvollerweise, um dann diese ganzen Protokolle dahin fahren zu können oder SQL-Datenbanken ansteuern zu können oder eine MQTT-Nachricht schicken zu können oder eine Datei zu schreiben oder whatever, gehen wir vielleicht auf Ethernet oder auf WLAN. Ja. So, und jetzt gibt es natürlich die verschiedensten Methoden. Und deswegen ist diese OnReceiveData-Funktion, diese Callback-Funktion, wenn er was empfängt, eben halt ganz spannend. Genau da schreibe ich nämlich jetzt das Zeug rein, wie ich das jetzt dann weiter verarbeiten möchte. Ne? In dem Fall habe ich jetzt mal was hier drin. Sollen wir mal gucken? Ach so, der ESP ist gleichzeitig auch im WLAN angemeldet. Also das geht. Man kann auf der einen Seite sagen, er macht Input ESP Now und auf der Ausgangsseite mit dem gleichen Chip über den gleichen Kanal, das ist der große Nachteil, dann eben halt das normale WLAN. Wie das dann im Quelltext aussieht, ungefähr so, eben halt bei dieser OnDataReceive sieht man dann eben halt, ne? Da wird dann ein bisschen was aus den Datenpaketen rausgelutscht und das Zeug per MQTT weitergeschickt. Das passiert alles im gleichen Chip. Großer Nachteil bei dieser Geschichte ist, eben halt, hatte ich schon kurz angedeutet, es ist der gleiche Kanal. Also der gleiche Kanal für ESP Now und der gleiche Kanal auch fürs WLAN. So, ESP Now juckt es jetzt nicht allzu viel, da werden nicht allzu viele Geräte sein, aber man hat vielleicht noch ein paar mehr WLAN-Geräte, die über den gleichen Kanal funken und dann kann es dann schon irgendwann zu Reichweitenproblemen geben. Und die hatte ich auch gehabt, als ich die Geschichte mal ausprobiert habe, bin ich nicht weiter als einen Meter auseinandergekommen oder zwei Meter, sowas in der Größenordnung war das gewesen, obwohl ich schon externe Antennen dran hatte und so eine Geschichte. Gut, was könnte man noch machen? Jetzt will er nicht mehr, doch. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, seriell. Also in dieser OnDataReceive-Funktion baue ich irgendwie eine serielle Kommunikation zu irgendeinem Partner auf. Geht auch. Also wieder OnData, Daten rauslutschen aus den Paketen und dann über die serielle, also hier jetzt wäre es vielleicht sogar ein JSON, weiß gar nicht, hatte ich da auch so JSON? Nö. Also vielleicht noch in JSON konvertieren und dann über die serielle Schnittstelle schicken. Also Serie breit, den JSON, den Buffer in der Länge über die Schnittstelle, die ich da unten deklariert habe, serial beginnen, bla 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 und so weiter. So brauche ich natürlich noch das Gegenstück. Das ist jetzt mal ein bisschen Python-Code auf einem Raspberry. Der muss eben dann halt die serielle Schnittstelle empfangen können, also über die serielle Schnittstelle empfangen können. So könnte vielleicht so ein Code aussehen. Fragen bis hierher? Ja, das ist eine Frage.
Danke schon mal für den Vortrag bis hierher. die, wenn ich das über WLAN mache, du sagtest, ein oder zwei Meter kamst du auseinander, hilft dann Kanalwechsel, und habe ich dann irgendwann das Problem, wenn irgendwie durch Kanalswitching andere Kanäle dann auf diesen oder andere Geräte auf diesem Kanal senden, dann habe ich wieder so ein Empfangsproblem?
Also erstens kann ESP Now keine Kanäle automatisch wechseln. Mhm. So, und damit hast du schon ein Problem. Ja, klar, WLAN kann natürlich automatisch Switching machen, aber beim ESP Now, das Protokoll sieht es einfach nicht vor. Du musst es fest definieren und dann ist dieser Kanal fest. Ja. Bei dieser seriellen Geschichte, deswegen heißt es zum Beispiel auch rein. Ja,
sorry, okay. Aber wenn andere dann in diesem Kanal, also wenn andere Geräte auf dem Kanal dann senden oder sich bewegen, dann habe ich wieder das Reichweitenproblem. Das heißt, ich bin nie sicher, ob das funktioniert.
Ja. Deswegen sollte man ESP Now vielleicht auf einem Kanal machen, der erstmal bei mir privat nicht belegt ist und vielleicht auch in der Umgebung bei meinem Nachbarn nicht belegt ist. Oder wenn man ein Mietshaus hat, oben, unten, links, vorne, unten. Also da sollte man wirklich schon mal in seinen Router oder in der Fritzbox gucken oder was auch immer man für Scanner hat, welcher Kanal da vielleicht nicht ganz so belegt ist. Okay, noch eine Frage und dann mache ich weiter. Oder hat man noch eine Frage? Okay. Gut. Das war jetzt der Python-Code-Gegenstück. Und hier bin ich eben halt wahlfrei. Ne? Serielle Schnittstelle ist wieder eine Drahtschnittstelle. Und da ist es dann wieder vollkommen egal, welchen Kanal ich wähle. Und dann suche ich mir halt den aus, der am coolsten ist und wo mir keiner zwischenfunkt. Ich habe den Vortrag im letzten Sommer auf der FrostCon gehalten. Diese Folie gab es da noch nicht. Da hatte mir dann irgendjemand einen Tipp gegeben und hat gesagt, es gibt ja dieses WT32 ETH0. Das ist im Prinzip, darum steht es nicht, das ist im Prinzip ein Modul, auf dem ESP32 drauf ist und auf der anderen Seite auch noch eine Ethernet-Schnittstelle. Ich weiß jetzt nicht, welcher Chip da dran verbaut ist, aber sinnbildlich oder damit man sieht, dass es wirklich so ist, es gibt dann auch den entsprechenden Stecker und da ist das Netzwerkkabel dran. So, und das ist ja ein voll cooles Gateway. Ja, auf der einen Seite mache ich ESP Now und dann switche ich auf Ethernet. Gut, ich kann jetzt vielleicht nicht funken, schade, aber ist egal. Habe ja auch noch ein paar Stecker in meinem Switch oder in meiner Fritzbox oder in meinem Hub oder was auch immer und bin dann schon gleich auf dem Medium. Wo auch meine anderen Geräte sind. Und das Ding, Quellcode, findet man dann auch in dem Repository. Das macht dann eben halt das MQTT. Ne? Also ESP32 empfängt halt diese Datentelegramme von ESP Now oder über ESP Now. Und dann ist das Programm dann so geschrieben, dass es dann über die Ethernet-Schnittstelle per MQTT weitergeht. Und ja, jeder weiß, wie so ein Stecker da aussieht, so eine RJ45. Das Ding ist wirklich nur so groß. Ja, voll coole Geschichte. Der will wirklich nicht mehr. Obwohl ich ihn geladen habe, ist unglaublich. Okay. So, also Gateway haben wir jetzt abgefrühstückt, Mediumwechsel. Okay. So, jetzt würde vielleicht die Frage noch kommen, kann man den ganzen Schrott auch verschlüsseln, der da über ESP Now versendet wird? Ja, kann man. Habe ich zwar nie gemacht, deswegen werde ich auch darüber nichts erzählen. Da spielen auch ein paar Parameter, die man bei den Aufrufen in diesen Quellcode-Beispielen gesehen hat, eine Rolle. Da ist dann auch irgendwo ein Passwort dabei und vor allen Dingen ein Passwort. Das wird alles in dieser Bibliothek mit abgehandelt. Also da kommt man gar nicht so richtig ran. Es ist eine AES 128-Verschlüsselung. Dient zur Verschlüsselung logischerweise und auch zur Integritätsüberprüfung. Der Schlüsselaustausch ist jetzt alles nur angelesen. Ich habe, wie gesagt, das nicht ausprobiert oder nachrecherchiert. Erfolgt während des Peering-Prozesses angeblich. Und wie gesagt, was ich schon gesagt habe, diese entsprechenden Algorithmen sind in den Bibliotheken mit verwurstet. Wer da ein bisschen weiterlesen möchte, zwei Links angegeben. Gut, die Frage ist jetzt immer natürlich, bei Wetterdaten ist das egal. Also da ist es mir egal, ob mein Nachbar weiß, wie warm es hinten in meinem Schuppen dort ist oder sowas. Bei anderen Daten ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Deswegen nur mal so als Anmerkung, man kann verschlüsseln. Gut, so sieht es dann aus. Also das ist nicht das, was ich dann hinten hinhänge oder hingehangen habe. Das ist so ein bisschen das Entwicklungsboard, auf dem ich ein bisschen ausprobiert habe. Im Vordergrund sieht man den Sender. Das ESP-Modul ist das hier. Da sieht man auch schon, ich habe eine externe Antenne rangeknallt. Der Rest auf dem Brettboard, das sind dann irgendwelche Sensoren. Und in dem Fall war der Empfänger auch ein ESP-Modul, der eine serielle Schnittstelle zu einem Raspberry gemacht hat. Der da oben, das ist so ein Zero Now 2, glaube ich. Den sieht man da rechts oben. Gut, also das war so das Test-Setup. So, und jetzt sind natürlich die Messergebnisse spannend. Und ja, bei 150 Millisekunden und davon nur eine Millisekunde Daten senden, hatte ich dann keinen Bock mehr gehabt, mein Messequipment aufzubauen. Weil, ja, also eine Millisekunde sendet dann nur und dann ist fertig. Und dann geht er wieder in Deep Sleep. Die meiste Zeit, die verbraten wird, ist eben halt das Initialisieren der Sensoren und das Messen oder die Messwertabfrage von den Sensoren. Das konnte ich eben jetzt halt hier nochmal, wir hatten vorhin, glaube ich, 600 oder sowas gesagt, ich konnte es nochmal extrem minimieren, indem ich andere Bibliotheken verwendet habe, mir auch nochmal die Datenblätter von bestimmten Sensoren, wie zum Beispiel diesen Lichtsensor, nochmal genauer angeguckt habe und habe gesagt, ah, okay, da musste man, ja, und da könnte man ja schon vorher, bevor man misst und dazwischen macht man noch was anderes. Also so eine Geschichte, ja, findet man vielleicht in den Quelltexten, in dem Repository, vielleicht auch den blödsinnigen Kommentar noch dazu von mir, keine Ahnung, könnt ihr gerne gucken. So, deswegen habe ich mir einfach das Messen gespart, weil das Einzige, was ich wirklich dann nochmal nachgeguckt habe, es ist wirklich nur eine Millisekunde. Ja, bevor ich sende, nachdem ich sende, hatte ich so einen Tracepoint nochmal gehabt und das war eine Millisekunde, da brauche ich nicht mehr messen. Ja. Gut, im Vergleich zu dem anderen bin ich also um den Faktor 13 schneller geworden. So, das Ding hängt noch nicht bei mir am Schuppen, aber ich bin mal gespannt. Das wird demnächst aufgebaut werden auf dem Schuppen oder an dem Schuppen. Bin mal gespannt, wie lange das Zeug hält. Ich habe mir jetzt doch eine etwas größere Solarfläche gekauft und hoffe, da vielleicht übers Jahr zu kommen, weil alle Voraussetzungen sind geschafft. Gut, nochmal ein bisschen zusammen oder an der Stelle noch Fragen erstmal. Jetzt gerade, wie viele Folien kommen noch? Okay.
Das ist jetzt ja nur WLAN, also beziehungsweise die Mac-Schicht von WLAN jetzt bei ESP Now. Hast du auch andere Protokolle ausprobiert, irgendwie so BLE oder ZigBee? Nein. Oder
also,
LoRa, keine Ahnung.
Ja, ich weiß, die Frage kommt immer wieder. Ja, LoRaWAN finde ich doof, weil ich brauche ein extra Gateway. Was gibt es da noch? Bluetooth und was es alles gibt. Und nein, ich wollte ESP Now ausprobieren. Ich habe ja die Zeitung dort in dem Zeitungskiosk gesehen. Na? Erinnerst dich, eingangs. Da waren übrigens noch voll coole Artikel da drin. Also, da wurden ein bisschen so Grundlagen, auch Geschichte erklärt. Und ein Projekt, das hat mich total beeindruckt. Und jetzt muss man wieder im Kopf behalten, ich kann nur 250 Byte Pakete verschicken. Der hat ein Walkie-Talkie aufgebaut und hat Sprache übertragen über ESP Now. Fand ich voll cool. Deswegen war ich so fasziniert. Und da habe ich gesagt, da musst du jetzt ein bisschen experimentieren. Ja, ich habe auch ein ZigBee-Netz bei mir zu Hause. Könnte ich ja machen. Aber nee, ich wollte das hier ausprobieren. Ja? Okay, so nochmal ein bisschen die Pro und Kontras zusammengefasst. Pro, logischerweise geringer Stromverbrauch, flexibel, sehr geringe Latenzzeiten, einfache Einrichtung. Ich muss nicht gucken, wie ist das Passwort oder die SSID von meinem Access Point, bla, alles schick. Ich brauche nur die MAC-Adresse von meinem Empfänger und den Kanal und dann geht's los. Contra sind natürlich diese kleinen Datenpakete. Ein Vorteil kann auch ein Nachteil sein, also ich brauche die MAC-Adresse vom Empfänger und ja, das habe ich jetzt so ein bisschen hingeschrieben, die etwas beschränkten Reichweiten, weil ich habe da schon ein paar Probleme bei Experimenten gesehen und auch merken müssen. Ja, wo kann man sowas noch einsetzen, außer wenn man so einen komischen Sensornetzwerke, also man kann auch mehrere Sensoren, logischerweise, bis zu 20. Hatte ich das erzählt, nur 20 Teilnehmer in so einem Netz? Hatte ich, glaube ich, erzählt. Also ja, klar, ich kann nur so 20, so ein Netzwerk mit 20 Teilnehmern aufbauen. Ja, Spielzeug, irgendwas, was ich an der Kleidung haben kann, Home Automation. Also ich glaube, da ist das schon sehr, sehr prädestiniert dafür. Und ja, das sind so ein bisschen jetzt mal die Links. Ich hatte übrigens auch über diese ISM-Wetterstation mal vor 11 Jahren einen Vortrag gehalten. 21 über die Frostkommen, über die zweite Evaluationsstufe. Und wo ist hier mein Git-Repository? Ja, Punkt 3, das ist das Git-Repository. Ich werde die Folien, brauchst du jetzt nicht fotografieren, die kommen dann auf die Seite vom Linux-Tag her und dann ist alles gut. Ja, und wenn man weiterführende Informationen, ich hatte ja schon so ein paar Anregungspunkte jetzt gegeben, so Verschlüsselung, es gibt noch ein paar andere Dinge, die da interessant sind. Ich denke, die wird dann jeder selber finden, wenn er ein bisschen angefixt ist über das Thema oder sich weiter interessieren möchte, findet man immer mehr im Internet. So, ich wäre fertig. Fragen?
Genau. Eine Frage wäre hier. Du hattest jetzt ja schon angesprochen, dass es auch sowas wie Verschlüsselung gibt. Wie sieht das denn aus mit überhaupt einer Datensicherung? Also gibt es zum Beispiel sowas wie automatische Neuübertragung, wenn es einen Übertragungsfehler gibt? Oder ist das wirklich nur senden und hoffen, dass es ankommt?
Das wäre in dem Schichtmodell, welche Schicht? Sicherungsschicht, ja genau. Also, nee, drüber gibt es auch irgendwo nochmal was. Egal, nee, es wird, in der Bibliothek das mit Hash-Sum schon, also es gehen da nicht nur 250 Byte rüber, es geht da ein bisschen mehr rüber und da ist unter anderem auch eine Hash-Summe drin. Deswegen gibt es zum Beispiel im Sender auch tatsächlich eben halt diese Callback-Funktion. Und man kann auch sagen, man kann im Sender sagen oder fragen, ist diese Übertragung auch wirklich erfolgt und auch erfolgreich gewesen. Das habe ich mir jetzt alles bei den Beispielen gespart. Und das muss genau dadurch, also ja, es gibt einen Sicherungsmechanismus, den man auch benutzen kann, wenn man vernünftig programmiert.
Also sowas wie Acknowledgements gehen dann wieder zurück. Ja. Okay, danke.
Ja, also der ESP32, der hat ja auch ein integriertes Batterielademanagement. Man könnte ja auch einen großen, dicken, fetten LiPo ranhängen statt der Solarzelle. Da könnte man das ganze Jahr überbrücken, denke ich.
Ich habe es jetzt akustisch ganz schwer verstanden.
Der ESP32, der hat auch ein integriertes LiPo-Lademanagement, also für Lithium-Batterien. Könnte man eine große, dicke, fette Batterie ranhängen, da hätte man es ja Ruhe.
Also zu der Solarzelle, die ich mir jetzt doch gekauft habe, die so ungefähr so die Größe hat, also die man, glaube ich, an so eine komischen autonomen Kameras, die man im Wald verstecken will, ranknallt normalerweise, oder habe ich mir natürlich auch so einen Regler noch mit dazu gekauft. Ja, ja klar, ich könnte, aber ja, ich bin, da müsste ich aber ein ESP32 nehmen.
Genau.
Ich, ja, der Sender wird ein 8266 bleiben.
Ich wollte nochmal an die Frage eben anschließen. Passiert auch so sozusagen Collision Avoidance oder Detection überhaupt? Also dass der merkt, es wird gerade schon gesendet?
Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch schon gestellt. Und ich würde annehmen, ja.
Okay, ja.
Aber dadurch, dass man sich den Quelltext von diesen Bibliotheken nicht so richtig angucken kann, oder kann man jetzt schlecht was dazu sagen, aber muss ja. Also sonst würde es ja nicht funktionieren.
Erstmal danke für den Vortrag. Dieses ESP Now Funken, sag ich mal, kann das auch im 5 GHz Band arbeiten?
Nein.
Okay.
Vielleicht lassen sich ja noch was einfallen, aber zurzeit nicht. Gut, vielen Dank. Und wer nachher noch Bock hat, es gibt noch einen Lightning Talk nach 17 Uhr mit dem magischen Namen Ingo Sonne. Wer Bock hat, kann gerne noch kommen. V1 ist, glaube ich, ab 17 Uhr.